Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Zumhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderung komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und wieder mit mir zusammen hier im Studio der liebe Martin.
Hallo, Grüße aus München.
Und der Jens aus Hamburg zugeschaltet.
Hallo ihr beiden, freue mich bei euch zu sein.
Hallo Jens.
So, Podcast Nummer 4 zu unserer Artikelserie Prototypische Organisationsmuster. Freue mich mit euch heute wieder über System-Umwelt-Differenzen in verschiedenen Branchen nachzudenken. Und heute knüpfen wir uns mal die Versicherungsbranche vor. Und ich gebe das auch ganz ehrlich zu, in diesem Artikel habe ich etwas autobiografisch meine letzten Monate verarbeitet. Der ein oder andere Hörer und Hörerin wird es vielleicht mitbekommen haben, dass ich ja hier mein Haus renoviert habe und es war schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle und hatte eben auch jetzt viel mit Versicherungen zu tun. Und ich glaube, das Spannende dabei ist, dass ich jetzt eine neue Erkenntnis gewonnen habe, insofern, dass ich an beiden Enden des Tisches saß. Ich habe selber Transformationen begleitet in Versicherungsunternehmen, habe auch jetzt als Kunde wieder ein Versicherungsunternehmen und war aber jetzt auch einmal Nutzer einer Versicherung. Und ja, für die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, ich weiß, Versicherung ist nicht gleich Versicherung. Krankenversicherung funktioniert ganz anders als Sach- und als Krankenversicherung. Aber nichtsdestotrotz finde ich, eines teilt diese Branche, nämlich, dass sie per se, ich überspitze, vom Geschäftsmodell her kundenfeindlich ist. Denn ich als Kunde, wenn ich bei der Versicherung anrufe, will Geld und die Versicherung hat als Geschäftsmodell, dass sie eigentlich nicht auszahlen will ich nicht sagen, aber zumindest, dass sie nicht auszahlt, wenn sie nicht auszahlen muss. Das heißt, der Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen ist per se eigentlich schon mal eher negativ behaftet, finde ich. Und wenn wir da jetzt dann mit unseren Mustern wieder drauf gucken, ist halt die Grundspannung, die sich daraus ergibt, finde ich, Gründlichkeit versus Schnelligkeit. Ne? Daran haben wir uns jetzt an diesem Artikel etwas abgerieben.
Und jeder hat ja so eine Versicherung, ne? Also Geschichte, ne? Also diese Beschreibung, die du hast, ist ja auch in der Beobachtung in der realen Welt so, ne? Also wenn du Leute irgendwie fragst zu Versicherungen, da hat jeder irgendeine Horrorstory zu erzählen, ne? Das ist nichts Positives, ne? Also er erzählt nicht von Apple Pencil, wie geil das ist, wenn man da so schreiben kann und wie das Gefühl ist, so, und sondern das ist immer negativ behaftet, ne? Also das würde ich auch bestätigen in meiner Beobachtung.
Du kannst eigentlich nicht so wirklich gewinnen, ne?
Ja, genau.
Ja, das macht das mit dem.
Ja, im Schadensfall möchte ich entschädigt werden und zwar schnell und unbürokratisch und dann trifft man auf die Realität.
Ja, aber in diesen Werbevideos ist das auch immer so. Da kommt doch der Herr Kaiser oder wer ist das, der kommt dann vorbei persönlich und sagt und schüttelt einen die Hand, gibt dann ein Taschentuch und sagt, kriegen wir schon alles, ich zahle alles, oder? So ist doch die Werbung, oder?
Das offenbart jetzt eine Menge, Martin, über unser gemeinsames Lebensalter.
Ja, genau.
Wenn wir Herrn Kaiser noch kennen.
Ganz genau, ja. Sehr geil. Sehr gut.
Ja, aber es ist natürlich, also natürlich ist verständlich, dass eine Versicherung extrem viel Wert darauf legen muss, gründlich Rechtsfälle und solche Schädensfälle zu prüfen. Weil wenn sie jetzt einfach alles ausbezahlen würde, was Kunden anfragen, dann wären die in 0, nix pleite. Ja? Aber auch hier haben wir jetzt
Muster. Sie machen es ja schon, ne? Also so, wenn es so unter 500 Euro ist, ich glaube, da wird nicht groß geprüft, da wird einfach ausgezahlt, da ist der Aufwand, das zu prüfen, höher. So, aber wenn es jetzt größere Summen geht, um das geht's dir jetzt, ne, David, oder?
Ja, wobei ich auch aus der Erfahrung in den Unternehmen sagen kann, ich würde das nicht pauschalisieren. Also ich hatte Fälle, wo auch tatsächlich wegen erfindene Zahl 38,12 Euro nochmal ein Check drüber gelaufen ist.
Ja.
Auch wenn das danach nur eine Maschine noch bearbeitet hat, aber es kann sein, dass trotzdem da dann noch 200 Checks drüber laufen und im Notfall dann das ausgesteuert wird, wie es heißt, und nochmal jemand drauf guckt. Bis man dann dich entschieden hat, also ganz ehrlich, ist das jetzt irgendwie der dicke Fisch, wollen wir das wirklich machen und wir reichen das jetzt einfach durch. Bei größeren Schaden, Martin, gebe ich dir recht, da ist das definitiv der Fall, ja.
Nimm uns doch mal mit in deine autobiografische Verarbeitung deines Wasserschadens.
Wie läuft denn das so, wenn es blubbert?
Ja, also ich meine, wenn man einen Wasserschaden hat, ne, ich meine, ich bin nach Hause gekommen, ich habe die Tür geöffnet und ich wusste, es ist niemand zu Hause und du hörst es plätschern. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl und es war irgendwie nachts 23 Uhr. So, ja, Und dann hat man natürlich erstmal irgendwie Panik. Ich habe dann halt schnell gegoogelt und dann gibt es halt diese Leckwartungsarbeiten, die dann halt irgendwie schnell kommen. Die haben dann auch einen 24-Stunden-Notfallservice, die kommen und machen halt den gröbsten Schaden schon mal weg. Aber und dann geht's halt los. Ne? Dann bist du am nächsten Morgen in der Warteschlange, hängst du erstmal 19 Minuten drin, bis du an irgendjemanden kommst. Und dann wollen die 200 Milliarden Informationen von dir. Schon bevor du überhaupt mit jemandem sprichst, ne, diese KI, die dann da mit dir spricht, und dann wollen sie damit verbunden werden, wollen sie jenes verbunden werden. Ach, wussten sie schon, sie können auf unserem Kundenportal. Es interessiert mich alles nicht. Bitte lass mich mit jemandem sprechen. Ich habe Wasser im Keller. Ja, es dauert, es dauert, es dauert. Ja, und dann, wenn man dann endlich jemanden an der Leitung hat, dann ist das Tolle, dass man alle Informationen, die man vorher schon in die KI gesprochen hat, dann dem Menschen nochmal erzählt. Und dann heißt es erstmal, ja, müssen wir jetzt nochmal prüfen und auf jeden Fall muss irgendwann mal ein Gutachter vorbeikommen. Wo du weißt, also es ist ein Wasserschaden, keine Ahnung, überschlagen 15.000, 20.000 Euro Schaden, mindestens. Gut, sie schicken jetzt erstmal einen Gutachter, anstatt mal die groben Schäden vorher schon mal direkt betrocknen zu beginnen.
Und die Uhr tickt und der Schimmel frisst sich schön in die Wand.
Ja, genau, richtig. Ich glaube, es hat 4 Wochen gedauert, bis dann die Freigabe tatsächlich war, bis dann die Trocknungsarbeiten begonnen
Das
haben.
heißt, wenn du vorher was machen willst, dann läuft es quasi auf dein Risiko, es gegebenenfalls nicht gedeckt zu kriegen. In dem Spagat bist du dann als Nutzer der Police, oder?
In dem Fall schon, ja. Ich meine, ich bin mir dann am Ende des Tages war ich mir sicher, dass das irgendwie schon hinhaut. Also, dass die Versicherung das dann schon zahlt, weil wüsste jetzt nicht, welche Schuld ich da selber dran getragen haben sollte. Aber genau, im ersten Mal ist es so, dass alles, was du tust und was da beauftragt wird, auf eigenes Risiko geht. Beziehungsweise bei uns war es dann so, eben, dass der Estrich aufgebohrt werden musste und da dann solche richtige Trocknungslüfter müssten da installiert werden und das wurde nicht gemacht, bevor das nicht von der Versicherung freigegeben wurde. Also diese Trocknungsgeräte, die an sich erstmal die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen, das wird gemacht. Aber diese Großgerätschaften, die werden erst aufgebaut, wenn das vom Gutachter freigegeben wurde und von der Versicherung.
Wie verändert das als Kunde, der ja zum Zeitpunkt irgendwann in der Vergangenheit eine Versicherung abgeschlossen hat, um für so ein Risiko, ich sag's jetzt mal simpel, schnell und unbürokratische Hilfe zu kriegen? Wie verändert das dein Verhältnis zum Versicherer, jetzt in deinem Schadensfall? Was ist die Folge davon? Was hast du von dem Versprechen eingehalten gesehen und was hat nicht so stattgefunden, wie du es, meinst, gekauft zu haben?
Naja, am Ende des Tages war es bei mir schon so, dass sie gezahlt haben. Das ist auch in Ordnung. Aber ich meine, in der Situation selber, das war ja auch das, was wir am Anfang skizziert haben. Man ist in einer Notsituation und erhofft sich schnelle, kompetente Hilfe. Und da habe ich mich ehrlicherweise alleine gelassen gefühlt. Du bist da, stehst mit dem Knien im Wasser und weißt nicht, was du tun sollst. Und die sagen, ja gut, muss halt mal ein Gutachter vorbeikommen. Anstatt, dass man direkt die Profis ins Haus lässt und die dann arbeiten lässt, was ja paradoxerweise das Unternehmen nachher wahrscheinlich günstiger gekommen wäre. Weil
Ja.
anstatt das Wasser 4 Wochen im Keller stehen zu lassen, wo sich die Wände voll saugen und du überall Schimmel hast, könnten sie ja
Ja.
sagen, bitte machen Sie so schnell wie möglich, dass Sie das Wasser da rauskriegen. Wir kümmern uns dann im Nachhinein schon darum, dass wir das gezahlt kriegen. Das wäre eine Antwort gewesen, wo ich mir dachte, geil, das wäre Kundenbegeisterung gewesen.
Ich stelle mir gerade den armen Mitarbeiter vor, ja, der dann nach 17 wollen Sie wirklich ja, nein, 1, 2, 3, drücken Sie Stern, dann drankommt und die Leute sind dann schon so auf 180. Also die haben nasse Füße, sind stinkig, weil sie quasi schon eine Stunde in der Warteschleife liegen. Das muss ja für den eigentlich nicht aushaltbar sein, der Job, oder? Also der soziale Druck für den, der wird ja quasi den ganzen Tag angeschrien. Also was machen Sie, was haben Sie für einen Beruf? Ja, ich werde telefonisch angeschrien. Ja.
In dem Artikel haben wir das jetzt auch sofern rausgearbeitet, dass diese Menschen in der Sachbearbeitung ja meistens, wenn ich das jetzt fies formuliere, sozusagen nur ein kleines Zahnrädchen, ne, das sozusagen Anweisungen befolgen. Die kriegen dann ihre
Erfüllungsgehilfe, ne?
Erfüllungsgehilfen. Ja.
Ja.
Das heißt, auch da, also das weiß ich natürlich, ne, dass man da Person von Rolle ganz strikt trennen muss und diese Person kann ja total gutmütig und großes Herz haben. Aber er ist halt per Rolle dazu gezwungen, diese Checks zu machen, weil er ansonsten wahrscheinlich eben eine Abmahnung kriegt, weil er einfach die Regeln dieses Unternehmens nicht befolgt hat.
Ja,
Dass es aber sehr unangenehm ist, klar, ja.
ich habe mir einen Satz notiert, den du so schön geschrieben hast in dem Dialog zwischen deinem fiktiven Ich und dem Sachbearbeiter der Versicherung. Das sind die Regeln, nicht meine, aber die Regeln. Ne? Also wo ja eigentlich schon so eine Dissonanz zwischen dem, was die Person hörend, was dir widerfahren ist, tun möchte und nicht kann, weil sie sozusagen in so einer regulären Zwangsjacke sich wieder befindet. Ne? Und das fand ich ganz spannend, weil diese, die du angeführt hast, die Grundspannung zwischen gründlich, also wir wollen als Versicherung nichts zahlen, wozu wir rechtlich nicht verpflichtet sind, ist nicht nur legitim, sondern es wäre betriebswirtschaftlich dumm, per se auszuzahlen? Und an welcher Stelle kommt nach der Schraube festschrauben, knackt es und bricht die Schraube ab? Also an welcher Stelle ist es zu viel des Guten oder in dem Fall des Schlechten? Darauf guckst du ja, dass sozusagen, das hast du auch so schön geschrieben, Gründlichkeit wird irgendwie so als Wert alternativlos und von Geschwindigkeit oder von Ausnahmen macht man, wenn man es ganz scharf stellt, eigentlich keinen Gebrauch mehr.
Ja, genau. Das ist dann das Muster, was wir sozusagen skizzieren, ne? Dass also diese Grundspannung ist da in diesem Unternehmen. Das muss so ein Unternehmen bearbeiten können. Und wir haben jetzt diesen Fall sehr stark einseitig skizziert, wenn man auf der Gründlichkeit liegt. Und was man sich dann einhandelt, ist eben wie in den anderen Artikeln auch ein gewisser Selbstzweck, sodass man diesen anderen Pol gar nicht mehr wählen kann. Mhm. Also ist es alternativlos oder habe ich die Möglichkeit, als Unternehmen auch anders zu reagieren in einem Sonderfall? In dem Artikel, da haben wir noch diesen Sachbearbeiter hier vor Ort mit reingebaut, ne? Den haben wir sozusagen in Persona genommen, in dem diese Grundspannung zwischen Gründlichkeit und Schnelligkeit sich irgendwie manifest macht, weil er natürlich schnell dem Kunden helfen will, aber auf der einen Seite Vertreter des Unternehmens ist und an diese Regeln gebunden ist. Mhm. Ja, das war jetzt in meinem Fall nicht so. Wir haben den eingebaut, um diese Spannung klar zu machen, dieses Unternehmen, die in diesen Versicherungen einfach herrscht. Und er will helfen, er will schnell helfen, aber er kann nicht.
Ja, das ist so ein bisschen
Wahnsinn.
Das ist so ein bisschen wie die Trennung in unserer letzten Aufnahme, als wir über Beteiligung und Konsens gesprochen haben. Die eine Abteilung ist für Beteiligung da und die andere ist für Trassenbau da. Und mit dem Versicherungsmakler, den du skizziert hast, hast du ja quasi zwei Zwecke, nämlich den Kunden gewinnen und halten und die Versicherungsleistung im berechtigten Schadensfall auszuzahlen, in einen genommen. Was ich spannend fand, du hast ja auch erzählt, als wir den Artikel erstellt haben, dass es bei dir ja noch eine Folge hatte, was diese Versicherung mit dieser Police anging, weil im Zweifel ja nicht viel von dem Versprechen gehalten wurde, weswegen du sie damals mal abgeschlossen hast. Also du bist rausgegangen.
Genau. Ja, am Ende des Tages habe ich gekündigt und habe den Anbieter gewechselt, weil ich einfach unzufrieden war mit der ganzen Leistung und hier auch, wenn man sich dann umhört, andere Leute, andere Versicherungsunternehmen gewählt haben, die das offensichtlich besser machen. Ich hoffe, dass ich es nie wieder brauchen werde. Falls doch, werde ich dann testen, ob das tatsächlich besser funktioniert oder nicht.
Vielleicht triffst du ja in der Firma den Herrn Kolanz, ja, weil der hat da anscheinend offensichtlich Urlaub gehabt in der Firma. Ne? Aber das trifft's aber genau. Ne? Also diese Paradoxie, theoretisch, um jetzt bessere Kundenzufriedenheit zu kriegen, ja, könnte man sich natürlich diese Paradoxie ins Unternehmen holen und die da austragen. Also man könnte quasi eine Customer Support Unit haben, die auf deiner Seite steht, die alles probiert, was regelmäßig geht. Ja. Mhm. Und die andere Abteilung ist die Leistungsabteilung, die der Gegenpol ist. Dass zwischen diesen beiden Abteilungen strukturelle Spannungen entstehen, das müsste man dann moderieren und musste man auch gewisserweise aushalten. Aber das würde funktionieren. Und es gibt Unternehmen, die haben das so. Ja? Also so amerikanische Kreditkartenunternehmen zum Beispiel. Wenn man da beim Kundensupport anruft, du wartest ungefähr 10 Sekunden in der Warteschleife und der ist sowas von 100% auf deiner Seite, weil der wird danach bewertet, wie zufrieden bist du? Ja, ist der zufrieden rausgegangen aus dem Gespräch? Kann ich noch was für Sie tun? Keine Zeitstoppuhr, ne? Nee, also machen wir noch einen Fall auf. Ah, noch was kann ich für Sie tun, gerne, ja. Aber intern haben die natürlich eine Versicherungsabteilung. Gegen die arbeitet er dann und arbeitet sich ab, ne? Also das heißt, so könntest du das konstruieren, dass du dann intern diese Kompetenz aufbaust, was denn geht, was nicht geht. Und da hättest du den Herrn Kolanz, hättest du dann am Telefon gesagt, ah, das wird eng, aber ich rede mal mit dem Oberchef, der gibt dann ein Go, der kann es genehmigen, dass das auch so geht. Ja, so. Und solche Strukturen bräuchtest du dann in dem Callcenter, also in dem direkten Kundenkontakt, die dann auf deiner Seite sind. Ne? Also früher Jens, der Herr Kaiser, ne, der vorbeikommt.
Ja. Wir haben da natürlich auch wieder ein paar Reflexionsfragen mit eingebaut, die man sich dann stellen kann, die jetzt vielleicht auch schon im Artikel irgendwie rausgekommen sind. Natürlich könnte man jetzt sowas fragen, wo würde man sich jetzt als Unternehmen verordnen, ne, zwischen Gründlichkeit und Geschwindigkeit? Ist man jetzt wirklich schon fast eher auf der pedantischen Seite? Oder ich glaube, das ist jetzt fast strukturell ausgeschlossen, dass ein Versicherungsunternehmen auf dem Geschwindigkeitspol dominant unterwegs ist. Aber zumindest wäre die Frage, wie weit kann man sich in diese Richtung denn lehnen als Unternehmen, ne, genau, um einen Kompromiss zu finden.
Und nur nochmal, um es zu markieren, weil das Schöne an diesen Polaritäten, Paradoxien, Zweckwidersprüchen ist, egal wie man sie nennt. Unser Votum ist ja nie, wenn wir Muster A feststellen, zu sagen, Muster B wird jetzt statt A heilig gesprochen. Dann wird es halt nur anders komisch und man fällt auf der anderen Seite vom Pferd runter. Sondern eigentlich ist es der Punkt wie bei dem Nord- und dem Südpol der Erde. Ohne Nordpol gibt es keinen Südpol, ohne Süd keinen Nordpol. Zu wissen, dass beide im Spiel sind und es ist so eine Art Verhandlungskonflikt, Austragungsarena zwischen Nord- und Südpol oder in dem Fall Kundeninteresse und Unternehmensinteresse braucht. Und bei vielen Organisationen ist es häufig dann in funktionalen Trennungen. Die Abteilung A macht das Kundeninteresse, die Abteilung B macht das Unternehmensinteresse. Aber dann fehlt es an dieser Diskursarena oben drüber. Und das ist das, was man, zumindest wenn man so einigermaßen grobschlächtig drauf guckt, wie wir das tun, damit man es gut nachvollziehen kann, ist, glaube ich, ganz häufig der Fall, dass diese Ebene fehlt. Insofern gibt es meistens beide Polaritäten, aber häufig fehlt die Diskursarena, in der es dann auch scheppern darf und muss, um es wieder zusammenzuführen.
Angelehnt genau an die Frage, die ihr mich auch gestellt habt, ne, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, also wie misst so ein Unternehmen eigentlich ihre Kundenzufriedenheit? Ich kann es jetzt natürlich leichter machen und als Unternehmen Kunden nach ihrer Zufriedenheit fragen, wenn nichts ist, dann würde ich sagen, ja gut, mir ist nichts Negatives aufgefallen, das passt schon. Ne, aber wird sozusagen auch die Kundenzufriedenheit im Schadenfall gemessen? Das finde ich eigentlich ein interessanter Punkt für solche Versicherungsunternehmen. Ich sage nicht, dass sie das nicht tun, aber das wäre für mich jetzt eine Frage, die ich mich in so einem Unternehmen, die ich mir stellen würde. Haben wir eigentlich Daten von Kundenzufriedenheit im Schadenfall und im Nichtschadenfall und merken wir da irgendwie einen großen Unterschied?
Weil die Tatsache, dass du gegangen bist, ist ja ein super Schmerz, also super im Sinne von ein klarer Indikator für jemanden, der aufgrund der erwarteten Leistung, die nicht stattgefunden hat, gegangen ist. Und das müsste ja eigentlich ein genügend relevanter Schmerzpunkt sein, wenn sowas häufiger der Fall ist, um dann so eine Art, wie auch immer man das dann nennt, Exit-Interview oder sonst was zu machen, um daraus zu lernen.
Genau. Ist dieser Prozess strukturell in einer Organisation vorhanden? Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbemerkt ging, ne? Ob die sich jemals nochmal jemand meldet und fragt, warum haben sie eigentlich gekündigt? Das wäre jetzt eine Lernmöglichkeit für dieses Unternehmen oder ob es einfach heißt, ja gut, Kunde ist halt weg. Haben auch noch andere. Ja, genau.
Ist eh ein teurer Kunde. Ja, der kriegt sein Wasserhahn nicht zu. Das ist immer teuer. Sind wir froh, wenn er weiter ist.
Dann aus eigener Erfahrung, was ich eben auch miterlebt habe, viele dieser Prozesse verselbstständigen sich ja, diese Prüfprozesse. Und da wäre auch relevant, als Versicherungsunternehmen eine Schleife einzubauen, eine Reflexionsschleife. Würden wir diese Prüfprozesse eigentlich wieder so einbauen, wenn wir sie jetzt nochmal neu bauen würden? Sind die eigentlich immer noch aktuell? Oder machen wir die so, weil wir sie seit 20 Jahren so machen? Und steckt da eigentlich irgendeine Annahme dahinter, die eigentlich überhaupt nicht mehr stimmt?
Ja, das ist also, die Verselbstständigung von Regeln, ne? Diese regellose Regelung, die dann die Regelung bedarf, ne? Also ich glaube schon, dass da ein Überwildwuchs entsteht, ja? Immer noch effizienter, noch regelmäßiger und noch mehr Checkboxen bei dem Sachbearbeiter. Ich glaube, da braucht es einen Gegenpol. Das wäre jetzt übrigens diese Customer Support Unit, die dann gesagt, hier seid ihr ja wahnsinnig, tun wir mal die Regeln ein bisschen ändern, ja? Das wäre auch die Funktion von der Abteilung, die dann regulierend eingreift. Ich glaube schon, dass da ab und zu, und das haben ja viele Unternehmen. Also wir machen ja oft, wenn wir ins Unternehmen rein, machen wir so, wie nennt es das, Praktikenputzen, ne? Erstmal aufräumen, mal Regelungen, die gar nicht mehr zum Problem passen oder es gibt gar kein Problem mehr im Außen, die tun wir aufräumen, ne? Das wird da genauso sein.
Das erinnert mich, Martin, gerade an die Diskussion auf Bundesebene zum Bürokratieabbau, die geführt wird mit bürokratischen Mitteln. Also, ne, also innerhalb der gleichen Ackerfurche bleibt man, um weniger bürokratisch zu werden. Und wenn man so mal drauf guckt, denkt man, kann man sich zumindest mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist dann, dass weniger Regeln rauskommen oder nur mehr Ausnahmen von den Regeln? Also genau das, was du gerade gesagt hast. Allein das ist eine super spannende Beobachtung. Wann machen wir so eine Art Methodengangwechsel, wechseln das Geschoss, wie auch immer man das nennt, und verändern die Betriebsart oder wie häufig bleiben wir quasi eigentlich in unserer Ackerfurche drin, ohne dass es uns bewusst ist?
So, dann haben wir auch noch eine Frage aufgeschrieben, und zwar, wo schützt die Gründlichkeit eigentlich den Kunden und wo schützt hier das Unternehmen? Das ist auch eigentlich eine ganz interessante Frage. Also gibt es auch Fälle, wo die Gründlichkeit natürlich vollkommen angemessen ist und wo aber auch nicht. Also wieder, es geht immer wieder um das Gleiche, ist in einem Unternehmen diese Reflexionsfähigkeit vorhanden, über die eigenen Prozesse zu reflektieren und die dann auch anzupassen. Und das ist auch inspiriert durch meinen eigenen Fall. Wo hat diese Gründlichkeit eigentlich zu mehr Schaden beim Kunden geführt als nötig? Bin mir ziemlich sicher, ich kann es nicht belegen, aber wäre das 3 Wochen schneller gegangen, wäre der Schaden geringer ausgefallen für das Unternehmen.
Und es ist fast vorhersagbar, dass bei einem Wasserschaden dieser Dimension genau das rauskommt. Ne? Genauso wie du unser Gespräch hiermit begonnen hast. Und das, finde ich, das macht nochmal so ein Fenster auf in Richtung Konditionalprogramme, also einen Ablauf von Wenn-Dann-Programmierung in Unternehmen, was ja bei Versicherungen nicht ganz unüblich ist. Und es könnte so sein, dass eine ganz grundsätzliche Regel heißt, wenn Schaden, dann erst Gutachter. Ne? Oder wenn Kunde anruft und eine gewisse Dimension überschritten ist, dann braucht man erst einen Gutachter. Die Zeitachse zwischen Schaden melden und Gutachter reportet sein Gutachten, dass die beim Wasserschaden hochkritisch ist und bei anderen Schäden vielleicht gar nicht so schlimm ist und das nicht so viel macht, das scheint vielleicht ist es ein bisschen grobschlächtig noch, aber zumindest wäre das ja eine These, der man folgen kann, von dieser Unterscheidung scheint kein Gebrauch gemacht zu werden. Und dann wird alles sozusagen in dieses Wenn-Dann-Programm reingepresst. Und das lohnt sich doch mal, das rauszuziehen und zu sagen, wollen wir es nicht bei Wasserschäden oder bei anderen Formen von Schäden, wenn ich an, wir sprachen auch über eure Hagelschäden bei euch in der Region und so, wo es dann ins Dach regnet. Also da spielt es halt einen großen Faktor. Und vielleicht muss man dann mal die Geschwindigkeit in diesen Fällen priorisieren.
Wunderbar. Dann sage ich auch wieder vielen Dank euch beiden fürs Mitdenken und beim Verfassen dieses Artikels. Und ich freue mich sehr auf die nächste Runde, wenn wir die nächste Branche sezieren.
Danke fürs Teilen.
Ja. Dann alles Gute euch und bis dahin. Ciao, ciao.
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 Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Meld dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.